Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten.
Está precioso, todo precioso.
Sí, muy romántica. Sí.
Es para enamorados, para luna de miel, de todas las edades. Aniversarios.
Alex Molinelli und seine hübsche schwarzhaarige Frau Marten aus Puerto Rico schweben auf Wolke 7. Paris ist wunderschön und so romantisch. Eine Stadt für Verliebte oder für die Hochzeitsreise, pflichtet Marten ihm bei. Die hat das Paar zwar schon hinter sich, aber in Paris sind beide noch mal muy enamorados, ganz verliebt. Alex fotografiert seine lächelnde Marten auf dem 280 Meter langen Pont Neuf. Könnte es für Liebende einen besseren Ort geben als die neue Brücke, die in Wirklichkeit die älteste der 35 Seine-Brücken im Zentrum ist? Mit Blick auf die Seine, die Brücken, die Schiffe und auf Notre Dame?
Saqué un panorama amplio de todo. Creo que es muy hermoso como se ve todo desde aquí. Con los puentes y con los botes, los árboles. Hermoso, precioso, increíble.
Paris, Stadt der Liebe, der Kunst und der Bohème. Der Mythos funktioniert noch immer, lockt täglich unzählige Besucher wie Alex und Martin Molinelli an die Seine. Doch Mythos und Wirklichkeit prallen hier ständig aufeinander. Zum Beispiel oben auf dem Montmartre oder der Butte, wie die Pariser den Hügel nennen, auf dem angeblich der heilige Dionysos, der erste Bischof von Paris, geköpft wurde. Die Touristen pilgern heute zur Place Pigalle an seinem Fuße, um den Traum von der französischen Erotik zu träumen.
Le corps est vraiment mis en valeur, c'est absolument pas.
Der Körper wird extrem zur Geltung gebracht. Das ist weder vulgär noch erotisch. Vielleicht wirkt er sehr verführerisch, ästhetisch, glamourös. Die Kunden kommen, um einen Traum zu sehen.
C'est vrai que les clients viennent voir le rêve.
Im Moulin Rouge wird er perfekt und aufwendig inszeniert. Die langbeinige Fiona Notaras ist hier danseuse nue, Nackttänzerin. Das klingt verruchter, als es ist.
Nackt heißt, wir haben schon was an, aber eben kein Oberteil. Wir tragen Strass, Kopfbedeckungen, Kostüme. Nur tanzen wir oben ohne.
Fionas 1,72 Meter sind das Mindestmaß, um auf der Bühne den French Cancan zu tanzen. Sie schwärmt von früheren Zeiten. Das Kabarett lebt von seiner Vergangenheit und von den Touristen. Der kleinwüchsige Graf Henri Toulouse-Lautrec adelte das Moulin Rouge mit seinen Bildern von röckeschwingenden Halbweltdamen, allen voran der berühmten Tänzerin La Goulue. Heute hängt die Goulue als Kunst im Musée d'Orsay.
On change énormément de costumes, donc ça peut passer des plumes.
Wir wechseln dauernd die Kostüme. Am Anfang tragen wir Federn auf dem Kopf, dann Perücken, später große Hüte mit oder ohne Federn. Unsere Stiefel haben 7 Zentimeter hohe Absätze. Damit müssen wir laufen lernen und anmutig die Treppen runtersteigen. Außerdem sollen wir natürlich ständig lächeln. Das alles muss ganz einfach aussehen.
Wo sich einst abgebrannte Künstler auf die Suche nach dem Inbegriff des Weiblichen machten, sitzen heute gut betuchte japanische Touristen an langen Tischen im rot-plüschigen Zuschauerraum und nippen an einem Glas Champagner. Es ist dem Eintritt inbegriffen. Sie bewundern vor allem die sportliche Seite des Cancan und stellen sich das Pariser Bohème-Leben früherer Zeiten vor. So zahm ging es hier im 19. Jahrhundert nicht zu. Wer durch das Sexviertel rund um die Place Pigalle den Berg hinaufwandert, trifft auf den nächsten Mythos. Hinter dem weißen Zuckerbäckerbau der Sacré-Cœur-Basilika liegt die Place du Tertre. Einst verzechten Toulouse-Lautrec, Picasso oder Braque ihr Geld dort in billigen Weinschenken und erfanden dabei Kunstströmungen wie den Kubismus. Doch die künstlerische Avantgarde trifft sich schon längst nicht mehr in Paris, sondern in New York oder London. Das angeregte intellektuelle Klima, der fruchtbare Austausch zwischen den Künstlern, ist auf dem Montmartre dem Kommerz gewichen. Auf dem kleinen, kaffeegesäumten Platz drängen sich die Besucher. Porträtisten schwingen ihre Pinsel, Genre- und Kitschmaler versuchen Pariser Stadtansichten und den Traum vom Pariser Künstler an die Touristen zu verkaufen.
Viele Künstler gehen ins Ausland, denn in Paris ist es schwer für Leute, die anfangen. Wenn man einen Namen hat, eine Unterschrift, dann wird es einfach. Aber wenn nicht, gibt dir hier niemand eine Chance. Viele Künstler können kaum von ihrer Arbeit leben.
Thomas Combois ist einer der etwa 80 Kopisten im Louvre. Gerne würde er als Porträtist auf der Place du Tertre arbeiten, um über ein sicheres Einkommen zu verfügen. Aber Neulinge werden auf der Bütt nur schwer zugelassen. So sitzt Combois jeden Tag im Louvre, ganz in der Nähe der Mona Lisa, vor der Jungfrau mit dem grünen Kissen von Da Vinci-Schüler Solario und kopiert das Bild. Vielleicht kauft es ihm einer der Besucher ab. Dann hätten sich die 3 Monate Arbeit gelohnt. Das Bohème-Leben, das viele Paris-Touristen auf dem Montmartre suchen, existiert nur noch in ihrer Fantasie. Auf der Place du Tertre wird es ihnen täglich vorgespielt. Thomas Combois sagt, viele Maler leben heute eher als prekäre Existenzen. Er muss mit seinen Bildern eine 4-köpfige Familie ernähren. Pariser Künstlerromantik kommt da selten auf. Obwohl...
Ein bisschen ähnlich ist es doch, denn viele Künstler konnten zu allen Zeiten kaum von ihren Bildern leben. Heute gibt es aber andere technologische Mittel. Ich stelle zum Beispiel im Internet aus, um Kunden zu finden. Die Künstler früher mussten mit ihren Bildern unter dem Arm die Galeristen abklappern, eine ziemlich unangenehme Sache.
Ein paar Straßen von der Place du Tertre entfernt wird das Viertel dörflich. Kleine Gassen, alte Häuser, intime Plätze beschwören das Paris vergangene Tage herauf, wie es in gängiger Reiseführerprosa heißt. Es gibt sogar noch einen Weinberg auf dem Montmartre, dessen Trauben ein ziemlich herbes Bouquet besitzen. Doch die Idylle hat ihren Preis. Billig leben wie die Künstler der Jahrhundertwende kann man hier oben nicht mehr. Die Avenue Junot etwa ist eine der teuersten Straßen von Paris. Ein Domizil reicher französischer Filmschauspieler, erklärt Arnaud Delmontel, preisgekrönter Baguette-Bäcker in der Rue des Martyrs.
Es gab viele Maler, die hier ihr Atelier hatten. In der Rue des Martyrs zum Beispiel wohnte de Chirico. In dem Farbengeschäft um die Ecke kaufte Van Gogh seine Stifte. Heute leben hier viele, die in der Werbung arbeiten. Es gibt einige Plattenlabels, Journalisten und Künstler wohnen hier. Das Viertel ist schick geworden. Die Bobos zogen herauf.
Il y a pas mal d'artistes, c'est devenu assez bobo.
Normal, oui, bien sûr, si vous voulez. Vous m'en mettez deux, hein?
Deux?
Oui.
Die Bobos, die Bourgeois Bohémiens, haben Montmartre erobert. Arrivierte Kreative wie zum Beispiel Modezar Jean-Paul Gaultier. Er kauft jeden Morgen sein Baguette bei Arnaud Delmontel.
Le prix du mètre carré a énormément augmenté dans le 9e arrondissement.
Der Quadratmeterpreis ist hier im 9. Arrondissement enorm gestiegen. Als ich vor 9 Jahren hierher zog, lebten in den Häusern noch viele ältere Leute. Inzwischen hat sich das Viertel erneuert. Wohlhabende Junge kamen her. Familien mit 1 oder 2 Kindern. Die Wohnungspreise hängen davon ab, ob man auf der billigen Seite des 9. lebt, da kostet der Quadratmeter 5.000 Euro, oder auf der teuren. In der Rue d'Aumale zum Beispiel, wo die Leute auf der Sonnenseite des Lebens stehen, muss man 10.000 Euro für den Quadratmeter hinlegen.
The place to be, et c'est 10.000 Euro du mètre.
Bei diesen Preisen können die meisten Pariser nicht mithalten. Viele aktuelle Künstler leben daher nicht mehr auf der Bütt, sondern werden in die Banlieue abgedrängt. Oder gleich ganz in die Provinz, erzählt der Maler Thomas Combois.
Moi, j'habite une ville où il y a une grande concentration d'artistes. Ouais, j'habite à Montreuil.
Ich wohne in einer Stadt mit einem hohen Anteil von Künstlern. In Montreuil, vor den Toren von Paris. Jahrelang war das eine Arbeiterstadt mit billigen Mieten im Osten von Paris. Aber inzwischen sind auch dort die Preise für Wohnraum gestiegen, denn viele Ateliers und kleine Firmen zogen hierher. Viele Leute verfügen nicht mehr über die Mittel, im Zentrum von Paris zu wohnen. Sie investieren stattdessen in Montreuil und bauen sich dort ihre Lofts. Dann werden wir Künstler wohl noch weiter wegziehen müssen.
You know, I love you, don't you realize?
Unten am Rive Gauche, am linken Seineufer, war Paris immer schon intellektuell. In dunklen Kellerbars saßen junge Existenzialisten in schwarzen Rollkragenpullovern und hörten Jazz. Hemingway trank im Lip als Aperitif einen Liter Bier. Im Café de Flore hielten Simone de Beauvoir oder Jean-Paul Sartre Hof. Die Stadt lebt von ihrem intellektuellen Ruf.
Bonjour. Bonjour. Where are you from?
Heute versuchen polyglotte Kellner, die Touristen in die Fresstempel im Univiertel des Quartier Latin zu ziehen. Haute Cuisine wird hier nicht geboten, sondern billige Tagesmenüs in französischem, griechischem oder marokkanischem Ambiente.
Bonjour, Monsieur Dame.
Merci. You're welcome. Just say hello.
Hello.
Studenten trifft man in den Fressgassen östlich des Boulevard Saint-Michel eher selten. Die verschwinden eiligen Schrittes in Richtung Sorbonne, jener Institution französischen Geisteslebens, die der Theologe Robert Sorbon vor 750 Jahren auf dem linken Seineufer gegründet hat. Ursprünglich als Kolleg mittelloser Studenten. Heute können sich die wenigsten Studenten die Zentrumslage im Quartier Latin leisten, sagen die Geschichtsstudentinnen Melanie Vincent und Rabia Ataman.
Alors non, je n'habite pas Paris. La particularité en France, c'est que quand on habite en région parisienne.
Ich wohne nicht direkt in Paris, aber die Besonderheit in Frankreich ist, dass man als Pariser betrachtet wird, auch wenn man 50 Kilometer weg wohnt. Ich fahre täglich 30 Kilometer. Einer meiner Träume ist es, eines Tages nach Paris zu ziehen. Ich liebe Paris.
Quand j'aurai un travail, ce serait de monter sur Paris et d'y habiter. Disons que je suis amoureuse de Paris.
Monter sur Paris, nach Paris ziehen und dort Karriere machen. Das ist in einem so zentralistischen Land wie Frankreich noch immer das Ziel aller Träume. Balzacs verlorene Illusionen aufstiegswilliger junger Leute prägen noch heute die Realität. 6.000 Bewerber kommen auf 600 freie Stellen als Geschichtslehrer, erzählt die türkischstämmige Rabia. Da schafft es nicht jeder. Auch wenn hier geborene Migranten wie sie offiziell als Franzosen gelten, haben gerade sie es schwerer, meint die Geschichtsstudentin.
Die Franzosen, die nicht von Migranteneltern abstammen, haben mehr Chancen.
Ich würde sogar sagen, es hängt davon ab, ob man ein französisches Aussehen hat oder nicht.
Ja, stimmt. Diese Vorurteile existieren noch. Sogar unser Name, unser Vorname spielt eine Rolle.
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit galt schon zu Zeiten der Revolutionäre nur sehr relativ. Während sich Luxusgefangene mit dem nötigen Kleingeld ihre eigene Zelle im Revolutionsgefängnis leisten konnten, schmachtete das Volk in überfüllten Verschlägen auf stinkendem Stroh. Wie niedlich klingt die Marseillaise auf den Spielzeugdrehorgeln, die in den Andenkenläden verkauft werden. Vom revolutionären Sturm ist hier wenig zu spüren. Den begreift man eher in der düsteren Conciergerie. In dem mittelalterlichen Bau auf der Île de la Cité verbrachte einst die französische Königin Marie Antoinette, schwarz verhüllt, ihre letzten Tage vor dem Tod durch die Guillotine. Heute ist der gotische Königspalast mit seinen zierlichen Türmchen eine Art Memorial der französischen Revolution. Was oft als Geburtsstunde der Demokratie bezeichnet wird, hatte seine Schattenseiten.
2700 Menschen verurteilte das Revolutionsgericht zwischen 1793 und 95 zum Tode. Darunter keineswegs nur Adelige, sondern auch Kammerzofen, Gärtnerjungen oder Priester. Die Revolution fraß ihre eigenen Kinder. Robespierre, der Drahtzieher des Terrorregimes, soll in der Zelle neben Marie-Antoinette auf sein Todesurteil gewartet haben. Père Jean Puteau, Pfarrer der Kathedrale Notre-Dame, hat nicht nur deshalb ein eher gespaltenes Verhältnis zur französischen Revolution.
Pendant le siècle des Lumières, les autres langues disent l'illuminisme.
Während der Aufklärung, Zeitalter des Lichtes, sagt man in manchen Sprachen, haben sie alles Mittelalterliche wie die Barbaren behandelt. Das 18. Jahrhundert stellte die menschliche Vernunft über alles, auf Kosten des gelebten Glaubens.
Sans doute au détriment d'une foi vécue.
Der ist allerdings auch heute nicht besonders ausgeprägt. Ein Gemeindeleben gibt es in Notre-Dame nicht, sagt der Pfarrer. Kein Wunder, denn auf der Île de la Cité wohnt auch kaum jemand mehr.
Hier ist alles sehr anonym. Außer den Freiwilligen, die die Kommunion austeilen, kennt man niemanden. Das ist keine Gemeinde mehr.
Ça n'est plus paroisse. Eine Gemeinde.
Schon als Robespierre in Notre-Dame anstelle von Gott das höhere Wesen verehren ließ, die politischen Revolutionäre erkannten nicht das revolutionäre Denken der Baumeister im 12. Jahrhundert, war das Meisterwerk der Gotik in einem bemitleidenswerten Zustand. Jean Puteau ist überzeugt, ohne Victor Hugos Glöckner von Notre-Dame wäre die Kathedrale schon längst verfallen.
C'est à partir du roman de Victor Hugo en 1831 que on a décidé de restaurer la cathédrale parce que
nach Erscheinen von Hugos Buch 1831 hat man sich entschlossen, die Kathedrale zu restaurieren. Denn im 18. Jahrhundert, während der Revolution und davor, gab es viele Schäden. Ein Turm war eingestürzt, die Glasfenster waren zerbrochen. Die 28 Könige der Galerie hatten die Revolutionäre enthauptet.
On avait enlevé les rois, décapité les rois, la galerie des 28 rois.
Hugos Schauergeschichte vom buckligen Quasimodo, der sich in die schöne Zigeunerin Esmeralda verliebt, hat im 19. Jahrhundert eine wahre Mittelalterbegeisterung ausgelöst, selbst wenn der Blick zurück nicht historisch, sondern romantisch verklärend war. Chefrestaurator Eugène Viollet-le-Duc setzte noch eines drauf. Er brachte am Dach groteske Wasserspeier an, angeblich im alten Stil. In Wirklichkeit eigene Fantasiegeschöpfe, die heute zu einem Wahrzeichen von Notre-Dame geworden sind. Die Geschichtsstudentin Rabia Ataman ist kürzlich auf den Turm hinaufgeklettert.
Mit Notre-Dame verbindet man heute auch diese Chimären, Statuen, die Monster darstellen. Man sagt, sie seien die Wächter von Paris. Denn wenn man auf den Turm hinaufsteigt, überblickt man die ganze Stadt.
Hoch oben über den Dächern der Stadt wird der Mythos Paris nun doch lebendig. Während der Blick über die Seine schweift, über die prachtvollen Gebäude der Haussmannzeit, die Sacré-Cœur-Kirche im Norden und den Eiffelturm im Westen, wird klar, warum Paris schon immer eine perfekte Szenerie für Träume abgab. Seine Schönheit, seine Eleganz, seine Proportionen sind eine Projektionsfläche für intimste Wünsche. Harter Kampf ums Überleben kontrastiert mit überwältigendem Luxus. Clochards liegen auf Pappkartons unter den Brücken, über die gut situierte zu Haute Couture oder Haute Cuisine eilen. Paris zeigte schon immer zwei Gesichter. Unerschwingliche Mieten machen das Zentrum heute zum Refugium von wohlhabenden Angestellten, Bobos und internationalen Stars. Und doch, oder gerade deswegen, bleibt Paris der Inbegriff der romantischen Stadt. Paris, Stadt der Liebe, der Kunst und der Bohème, Stadt des Aufstiegs und des Absturzes, Stadt der Hoffnungen und der verlorenen Illusionen. Der Mythos Paris lockt Fremde in die Stadt und verführt Einheimische wie eh und je dazu, gerade hier ihr Glück zu suchen.